Sphärraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus. Markus, hast du schon mal Hockey gespielt?
Also ich bin absolut sportbegeistert, vor allen Dingen, wenn die Sportart in irgendeiner Form was mit einem Ball zu tun hat. Also ich spiele selber Tennis, ich habe Fußball gespielt, Tischtennis. Neuerdings versuche ich mich am Paddle. Hockey muss ich allerdings zugeben, also außer so im Schulsport, ne, wo man sich die Schläger gegen das Schienbein gehauen hat, habe ich das nie gemacht und ich gucke es auch eigentlich nur bei Olympischen Spielen mal im Fernsehen oder so. Wie ist das bei dir?
Ja, ich muss sagen, da bin ich das komplette Gegenteil. Also alles, was so Ballsportarten angeht, da konnte ich mich irgendwie nie wirklich für begeistern. Also sogar jetzt zur EM ist das nicht ganz mein Thema. Aber gut, dafür gibt es eben andere Sachen, die mich begeistern. Aber unsere heutige Gästin hat uns da etwas voraus, denn sie hat schon in der Bundesliga Feldhockey gespielt und wir sprechen heute mit Sarah Dungs von der Greyfield Group.
Ja, und auf die freue ich mich total. Also nicht, weil sie Hockey-Bundesliga gespielt hat, das finde ich auch toll, aber ich finde die Sarah, die ist halt eines dieser jungen, frischen Gesichter in der Branche, die treibt Themen voran und die geht aktiv nach draußen, die geht auf Bühnen, die ist unheimlich sichtbar und hat viel zu sagen und das ist natürlich eigentlich perfekt für einen Podcast, ne?
Absolut, aber bevor wir sie vor das Mikro holen, noch ein paar Fakten zu Sarah und zu ihrem Arbeitgeber, der Greyfield Group. Das ist ein Immobilienprojektentwickler, der sich auf die Revitalisierung von Bestandsgebäuden spezialisiert hat. Sarah hat dort 2016 als Werkstudentin begonnen. Sie hat Raumplanung in Dortmund studiert und später noch ein Masterstudium an der Bergischen Universität Wuppertal in Real Estate Management und Construction Project Management gemacht. Noch während ihres Masterstudiums wurde sie 2020 in die Geschäftsführung von Greyfield berufen und heute ist sie unter anderem auch noch Vorstandsvorsitzende im neu gegründeten Verband Bauen und Bestand.
Ja, und ich würde sagen, ich ahne jetzt schon, dass uns die Zeit nachher wieder knapp wird im Podcast. Deshalb nix wie los, wir holen sie vors Mikro. Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Sebezek, ich bin Marketingmanagerin Architecture bei Jung. Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur.
Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Jetzt muss ich direkt als erstes fragen, hast du von den Projekten, die ihr im Moment macht oder die ihr überhaupt gemacht habt, gibt es da irgendwie ein Lieblingsprojekt, wo du sagst, das ist so ein, warum auch immer, keine Ahnung, Lieblingsprojekt?
Ja, mein Herzensprojekt ist tatsächlich unsere Büroimmobilie, weil das mein letztes Projekt war, was ich tatsächlich als Projektentwicklerin auch umsetzen durfte. Und da ja, ist mein ganzes Herzblut reingegangen und ja, das ist tatsächlich mein absolutes Lieblingsprojekt, weil es auch mein letztes gewesen ist.
Ja, es ist ja eigentlich auch super, dass es dann eure eigene Immobilie auch ist. Also dann hat man auch tagtäglich irgendwie die Live-Erfahrung.
Genau, man darf auch, also ich darf mit Vitra und mit vielen anderen Unternehmen auch immer wieder unsere Büroimmobilie zeigen, weil sie gerne auch als Best-Practice-Beispiel nutzen. Von daher, ja, habe ich immer wieder Berührungspunkte damit.
Ah, toll. Und gibt es irgendwas, wo du heute sagen würdest, also dem Projektentwickler, der das gemacht hat, dem würde ich gerne mal die Meinung geigen. Irgendwas, was du gerne anders hättest, jetzt im Nachhinein?
Ja, klar, man hat immer irgendwelche Themen, die man gerne anders hätte, aber ich liebe ja die Unperfektion und ich glaube, das zeigt unser Büro ganz gut. Es muss nicht alles perfekt sein. Ja, heute würde ich vielleicht an manche Dinge anders machen, aber so in großer Summe, glaube ich, können wir zufrieden sein. Und wenn man nicht immer den Anspruch von 100% Perfektion hat, dann ist es, glaube ich, schon ganz gut gelungen.
Ja, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ne? Dieses Thema so unperfekt, das hat halt auch so seinen Reiz, ne? Finde ich. Ja. Ich finde auch so diese Themen, also sind wir ja, ne, wir reden ja viel über Bestand nachher, also dieser Reiz von, du hast was Altes, machst was Neues draus oder hast was Altes neben was Neuem, das hat halt einen ganz besonderen Charme. Ich würde direkt mal gerne ins Thema reingehen. Wir reden im Moment, finde ich, in der Immobilienwirtschaft ja viel über dieses Thema Transformation von Bestandsimmobilien, das, was ihr ja eben macht, was ihr schon ehrlicherweise ja auch schon gemacht hat, bevor alle drüber gesprochen haben. Ist das so ein Bubble-Thema? Also reden wir jetzt da auf Podien und in Podcasts viel drüber? Oder ist die Branche wirklich so weit, dass sie da im Moment mehr macht?
Also ich glaube, Nachhaltigkeit war erstmal so ein Bubble-Thema oder ESG, da haben irgendwie alle drüber gesprochen und keiner hat so richtig verstanden, worum es geht. Mittlerweile haben wir es, glaube ich, verstanden und beim Bauen im Bestand bin ich mir sicher, dass wir es grundsätzlich verstanden haben, dass wir dahin uns transformieren werden. Wenn ich so darüber nachdenke, ich bin jetzt auf Bühnen und bei Podcasts so seit 4 Jahren und früher war das immer so, da war ich immer so der komplette Alien, der irgendwie bei einem Vortrag gelandet ist und dann war immer so, naja, Hauptsache, die ist wieder weg, die da irgendwie über Bestand redet. Und mittlerweile wird uns gefühlt der rote Teppich ausgerollt, alle reden über Bestand und wir können da viel Unterstützungsleistung auch anbieten. Und von daher glaube ich schon, dass die Branche das verstanden hat, dass die Transformation dahin geht und es keine Bubble ist, sondern wir wirklich verstanden haben, dass das das Nachhaltigste ist, was wir tun können und dann endlich mal an dieses ganze ESG- und Nachhaltigkeitsthema auch wirklich mal einen Knopf dran kriegen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass viele der Branche das schon verstanden haben und die, die es jetzt noch nicht verstanden haben, die sollten sich, glaube ich, ganz schnell auf den Weg machen, damit sie in Zukunft dann da auch bestehen können.
Ja,
man muss einfach auch sagen, es gibt ja viele Herausforderungen in dem Bereich. Genauso wie es die im Neubau gibt, sind es einfach sicher andere Herausforderungen, die ihr habt. Was sind denn da so die größten Themen, die euch beschäftigen und wie geht ihr die an? Auch wenn das natürlich eine sehr breit gestellte Frage jetzt ist, vielleicht kannst du das so ein bisschen zusammenfassen.
Ja, also die ist zwar sehr breit gestellt, die Frage, das stimmt, aber am Ende, glaube ich, sehr, sehr einfach zu beantworten, weil ich überzeugt davon bin, dass wir, wenn man sich mal die Historie der Immobilienbranche anschaut, dann haben wir halt nur Neubau gelernt. Das heißt, die letzten 30 Jahre, seitdem die Immobilienbranche sich professionalisiert hat, haben wir halt nur Neubau gelernt. Das heißt, alle Richtlinien, alle Normen, alle Prozesse, alles, was uns einfällt, was auf der Baustelle passiert, haben wir halt auf den Neubau ausgerichtet. Und jetzt stellen wir halt fest, oh, wir müssen in den Bestand und sagen, ja, hey, da machen wir mal eben eine Bestandsentwicklung. Ja, und das ist halt die große Herausforderung, weil das funktioniert nicht, sondern wir müssen mit einem ganz neuen Fundament ankommen. Das heißt, wir müssen neue Prozesse anwenden, wir müssen ein anderes Mindset in der Zusammenarbeit haben, wir müssen andere Tools verwenden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Wir selber sagen dazu Greyfield Change, weil wir als Greyfield natürlich sagen, okay, Greyfield ist der graue Beton der Erde, um den müssen wir uns kümmern und dafür brauchen wir ein komplett neues Fundament. Und wenn wir dieses neue Fundament schaffen und dafür hoffentlich jetzt nicht wieder 30 Jahre brauchen, dann sind die Herausforderungen auch gar nicht so groß, weil dann ist es genauso, wie du sagst, ja, wir haben immer wieder Probleme und Herausforderungen, aber die können wir ja relativ schnell lösen. Dafür haben wir auch letztes Jahr den Verband für Bauen im Bestand gegründet als Greyfield, wo ich auch Vorstandsvorsitzende sein darf. Da haben wir tatsächlich uns zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Ja-Abers zu einem Ja-Wohl halt einfach umzudrehen. Das heißt, wenn es heißt, die Deckenhöhen sind zu niedrig, die Baukosten sind nicht transparent planbar, genau dafür entwickeln wir relativ zügig in 2 Workshop-Tools, die wir dann dem Markt und der Branche zur Verfügung stellen, um dann diese kleinen Ja-Abers zu lösen. Aber ich glaube, für das große Ja-Aber, für die große Herausforderung müssen wir verstanden haben, dass wir ein neues Fundament brauchen und an vielen, vielen Stellschrauben einmal drehen müssen und nicht mit der Neubaudenke den Bestand entwickeln können.
Ich finde, das ist interessant, weil das ja auch in ganz viele Bereiche reinspielt, ne? Also eine Bank muss das irgendwie behandeln in ihren Systemen oder beziehungsweise muss das anpassen dann, ne? Bewerter, wenn man jetzt, ich glaube, ihr haltet die Objekte, nicht alle, aber in der Regel haltet ihr die im Bestand,
genau,
ne?
Ja. Genau.
Aber es, nicht alle werden das so machen, ne? Die Bestand umwandeln. Da muss man auch einen Investor haben, der damit auch was anfangen kann. Und da merkt man dieses, was du Fundament nennst, ne? Also wie viel sich da ändern muss und
alles. Es muss sich alles dafür ändern und das heißt ja nicht, dass wir das Alte vergessen müssen, sondern ich bin auch überzeugt davon, dass eine oder andere Stelle es sinnvoll sein wird, in Zukunft nochmal neu zu bauen, wenn es sozial relevant ist, Schulen, Krankenhäuser, um all das werden wir vielleicht nicht drumherum kommen, vielleicht sogar um das ein oder andere Wohnhaus an einer gewissen Stelle. Das will ich gar nicht verneinen, aber wir sollten halt viel bewusster neu bauen und vor allem verstehen, dass wir halt für den Bestand nicht einfach jetzt Bestand entwickeln können, weil dann machen wir zu viele Fehler, dann wird es zu viele Kosten und das wird nicht funktionieren und das an allen Stellen. Genauso wie du gerade richtig sagst, die Investoren müssen umdenken, die Banken müssen umdenken, alle am Bau Beteiligten, also da ist keiner ausgelassen und es fängt gesetzeswegen an, geht über die Normen weiter, all das ist halt auf Neubau ausgerichtet.
Ja. Und ist das, weil ich finde, das Argument ist ja oft, wenn man jetzt mit einem Eigentümer zum Beispiel redet, der jetzt, ich sage jetzt einfach, der hat jetzt halt diese alte Bürobude aus den 70ern oder keine Ahnung was, irgendwo so im Randbezirk, der sagt ja dann, Ja, aber es ist so aufwendig und es ist so teuer, das rechnet sich ja für mich gar nicht. Jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, ja, wir machen das aber trotzdem.
Ja, es rechnet sich auch.
Warum rechnet sich das bei euch, was sich bei denen nicht rechnet?
Weil wir auf dem richtigen Fundament stehen. Also ich sage auch immer, ich hatte Glück im Unglück. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in der Immobilienbranche und ich durfte nur Bestand lernen. Das heißt, ich kann gar keinen Neubau und die Greyfield an sich auch nicht. Wir machen seit 12 Jahren, seitdem wir gegründet worden sind, nur Bauen im Bestand. So, natürlich kennen wir das Fundament. Also wir kennen das Neubaufundament nicht so gut, aber im Bestand spielen wir die Klaviatur rauf und runter und dementsprechend können wir das dann auch entsprechend umsetzen, weil halt diese ganzen Mechanismen, wenn die halt ineinander spielen, dann ist es doch genauso wie der Neubau, wir kriegen es umgesetzt und ja, am Ende des Tages spielt natürlich für uns auch immer der Ankaufspreis eine Rolle, für wie viel kaufen wir ein, aber das sind ja dann genau die Stellschrauben, die ja auch als Projektentwickler dann erst richtig Spaß machen.
Mhm. Du hast gerade schon diese feinen Mechanismen angesprochen, also von den alten abgerockten Büroimmobilien gibt es ja genug. Was muss denn für euch erfüllt sein, welche Kriterien, damit ihr sagt von Greyfield, okay, da kaufen wir jetzt und da wollen wir umwandeln?
Ja, das ist, glaube ich, der zweite größte Punkt, den die Immobilienbranche wieder lernen muss, weil wir konnten es mal, den Menschen in den Fokus zu stellen. Also wir haben ja jetzt die letzten 30 Jahre nicht mehr für den Bedarf der Menschen gebaut, ja, vielleicht zweitrangig, sondern viel mehr dafür gebaut, was die Investoren haben wollten. Also das, was am meisten Rendite gebracht hat, das, was am meisten Cash gebracht hat und das, was die Investoren quasi auf der Wunschtabelle bestellt haben. Vor allem die ganzen Büroimmobilien. Und wir sagen immer, bei uns muss halt eine gewisse Anzahl Menschen drumherum leben und diese Menschen haben ja ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis müssen wir einfach verstehen und dieses Bedürfnis müssen wir vor allem auch mit der Immobilie decken können. Das heißt, wenn wir natürlich jetzt eine Büroimmobilie haben und Büro macht an der Stelle keinen Sinn mehr, aber Wohnen würde Sinn machen, dann ist eine Transformation sinnvoll. Wenn jetzt aber drumherum gar keine Menschen leben, dann wird es natürlich auch für uns schwierig, weil eine Immobilie kann man nur dann entwickeln, wenn ein Mensch sie auch benutzen kann und benötigt und das sind so unser größtes Kriterium, ja.
Sarah, ich war mal in einer Immobilie von euch, da haben wir so einen kleinen Videodreh gemacht. Das war in Düsseldorf, ich weiß nicht mehr den Stadtteil. Da war auf jeden Fall unten im Keller früher der Probenraum der Toten Hosen drin. Und das fand ich total spannend, weil das war so eine Geschichte dann irgendwie. Ne? Also wie wichtig ist sowas? Also so eine Immobilie, wo du sagen kannst, das hat jetzt irgendwie eingebettet in die Nachbarschaft, da ist eine Story dabei. Ich denke dann immer, das ist doch eigentlich bei Bestand super, weil irgendeine Geschichte gibt es ja immer zu erzählen. Und beim Neubau muss man wahrscheinlich eine Marketingagentur für teuer Geld bezahlen, die einem irgendwie ein Branding macht.
Ja,
ne?
Genau. Genau so ist es. Also die Geschichte, die in den Immobilien geschrieben worden sind, die versuchen wir immer mitzudenken und vor allem auch Revue passieren zu lassen. Also in Immobilien hat ganz viel Leben schon stattgefunden und jetzt zum Beispiel auch bei unserer Druckerei in Essen, da kommen heute noch Leute, die sagen, hey, als junger Mensch habe ich hier Zeitungen mit ausgeteilt, ja, oder saß an der Druckmaschine und total cool, was jetzt daraus geworden ist. Also wir versuchen dann auch die Bevölkerung mitzunehmen und dadurch haben wir tatsächlich im Gegensatz zu vielen Neubauprojekten auch total den Anklang in der Bevölkerung, weil die ja auch eine Verbindung, die Menschen, die dort leben, auch eine Verbindung mit dieser Immobilie haben. Und wenn wir versuchen, diese Immobilie einfach oder die Menschen mitzunehmen, auch in die Immobilie, auch wenn es eigentlich ein Closed Shop ist, aber die mal mit auf die Baustelle zu nehmen, dann geht bei denen auch meistens das Herz auf und findet dann auch in der Umgebung sehr, sehr guten Anklang. Haben wir bisher nur positive Erfahrungen gemacht und ja, Geschichte ist weiterzudenken und weiterzuschreiben. Vor allem, aber halt nicht so alt zu lassen, sondern halt in die Neuzeit zu transformieren.
Mhm. Total, das macht ja auch Sinn, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Also genauso wie den Nutzer wieder zu zentrieren, da auch die Umgebung mit einzubeziehen.
Ja, absolut.
Wie ist das denn eigentlich? Ich habe gelesen, ich hoffe, das stimmt jetzt und ich sage jetzt nichts Falsches, ihr zertifiziert die Gebäude gar nicht, ne? Was habt ihr denn gegen Zertifikate? Das finden doch alle anderen, finden das super, weil es ist vergleichbar und so.
Ja, wir als Greyfield sind da immer ein bisschen anders. Wir haben uns die Zertifikatslandschaft mal angesehen und sind davon einfach nicht überzeugt. Und wenn wir von etwas nicht überzeugt sind zu 100% und wir da zu 100% hinterstehen können, dann tun wir etwas nicht. Und wenn man sich die aktuelle Zertifikatslandschaft anschaut, vor allem die Nachhaltigkeitszertifikate, dann fehlt uns da eine ganze Menge an diversen Stellen. Und dann sagen wir immer, naja, wir machen nur das, wovon wir überzeugt sind. Und wenn wir einen Investor später mal suchen sollten, dann überzeugen wir den lieber selber als mit irgendeinem Zertifikat. Wir können in jeden Winkel des Gebäudes zeigen, erklären und warum wir etwas so getan haben, wie wir es getan haben und warum wir davon überzeugt sind, dass das ein nachhaltiges Investment ist, so wie es da jetzt steht. Haben ja auch mit der GIF vor, ich glaube mittlerweile ist es jetzt schon 2 Jahre her, den CO2-Ausweis erstellt, weil wir gesagt haben, wir legen nur das zu den Unterlagen, wo wir auch wirklich zu 100% hinterstehen und möchten uns nicht irgendwie was grün zertifizieren, um irgendein Plakat dran zu machen. Dafür sind wir einfach nicht die Menschen und deswegen ja, zertifizieren wir eigentlich unsere Gebäude auch nicht.
Und CO2 ist dann so die Maßgröße, nach der man sich eigentlich ausrichten muss, ne?
Absolut. Also davon sind wir überzeugt. Das ist aber auch mittlerweile gängige Praxis. Darauf schielen alle. Es gibt ein weltweites CO2-Budget. Das kann man runterbrechen relativ einfach auf alle Städte, auf Personen, auf die Branchen an sich. Und das wird die Kenngröße sein, mit der wir in Zukunft Immobilien auch definitiv messen werden und benchmarken werden und nicht mehr nur den Euro pro Quadratmeter oder die Rendite, die hinten rauskommt, sondern auch wie viel CO2 steckt denn drin. Und deswegen sind wir überzeugt, dass dieser CO2-Ausweis da der richtige Ansatz ist. Österreich ist da auch übrigens schon viel, viel weiter. Die fangen jetzt schon an, diesen CO2-Ausweis von uns weiterzudenken und denken auch tatsächlich darüber nach, den zu implementieren. Wir in Deutschland hängen da, glaube ich, noch ein bisschen hinterher. Wir halten uns, glaube ich, ein bisschen zu sehr noch an dem Gebäuderessourcenpass auf. Aber auch da sind wir dran, mit der Bundesregierung da in Gespräche zu gehen über den Verband, dass wir da ja auch vielleicht dann doch nochmal auf die Kennzahl CO2 kommen.
Wie schwer ist denn das, diese Resonanz in der Politik zu bekommen? Jetzt, ich meine, mit so einem Verband hat man schon mal ein anderes Standing, stelle ich mir vor, als wenn man jetzt als einzelnes Unternehmen logischerweise dahin geht. Aber es
positiv,
ist mühsam, oder?
Ist mühsam, ja, es dauert lange, ja, aber nichtsdestotrotz positiv. Also sie sind immer offen, wenn es um die Themen geht, wenn man sie gut verargumentieren kann und die merken, dass man nicht etwas irgendwann einfach nur verkaufen will, sondern wirklich für die Sache brennt, dann läuft man da wirklich offene Türen ein. Aber trotz alledem sind die Prozesse halt sehr, sehr lang und deswegen sind wir auch im Verband überzeugt, dass wir erstmal die kurzen Steps machen müssen, das heißt die Lösungen der Branche zur Verfügung stellen, dass die Branche wirklich erstmal diese Bauen im Bestand hinkriegt in allen Nuancen und das mit dem CO2 wirklich auch verstanden hat, weil dann fällt es der Bundesregierung auch viel, viel einfacher, da dann Regelungen zuzutreffen, weil ansonsten würden sie ja mehr oder weniger auch die Immobilienbranche vor fast nicht lösbare Aufgaben setzen, wenn sie da jetzt plötzlich CO2-Ziele setzen würde, die man aktuell einfach definitiv noch nicht einhalten kann.
Die utopisch wären, ja.
Das passt auch sehr gut zu einem Thema, wo wir eigentlich in so ziemlich jeder Folge hier vorbeikommen und das ist das Thema Förderung. Jetzt ist bei euch natürlich nochmal auch ein spezieller Fall, spezielle Förderung, sag ich mal zum Beispiel für die Umnutzung von Gewerbe in Wohnen. Wie ist da deine Haltung zu? Hast du das Gefühl, da geht es schon in die richtige Richtung?
Absolut, es geht in die richtige Richtung, aber halt noch nicht komplett. Also jetzt auch mit den neuen Förderungen, da müssen wir halt immer aufpassen, was wir da tatsächlich fördern. Aber nichtsdestotrotz, die Schritte gehen in die richtige Richtung. Schwierig, ja.
Richtige Richtung, aber vielleicht zu langsam.
Langsam, ja, und auch immer noch die falschen Anreize. Also auch wenn man sich jetzt die neuen Förderungen, die jetzt rausgekommen sind, anschaut, dann setzen sie halt auch noch an den falschen Stellen die Anreize. Und ich würde mir da mehr wünschen, dass es vielleicht mal eine Transformationsförderung geben würde. Das heißt, wenn ich doch jetzt tatsächlich eine Immobilie transformieren möchte, dann das zu fördern. Das heißt, wenn ich jetzt eine alte Büroimmobilie habe, die du gerade angesprochen hast, und ich daraus Wohnen entwickeln wollen möchte, weil wir so viel Wohnungsbedarf haben. Warum gibt es dafür nicht eine Förderung, dass man das tatsächlich umsetzen kann? Oder eine Förderung für all die ein großes Einfamilienhaus haben, wo man aber ohne Probleme zwar noch eine Einliegerwohnung reinmachen könnte. Warum gibt es nicht da eine Zusatzförderung, dass auch Anreize geschaffen werden, nicht dieses ganze Eigentum für mich zu behalten, sondern vielleicht das tatsächlich auch nochmal an eine Wohnung mit reinzunehmen, um halt unsere Wohnungsprobleme in Deutschland auch zu lösen. Ich glaube, das wären super Ansätze, wie man die Förderlandschaft ein bisschen besser hinbekommen würde.
Und ich glaube, was ja auch immer schwierig ist, sind Nutzungen nebeneinander. Ne? Also wir haben ja irgendwie gelernt, wie hast du es eben gesagt, wir haben immer Neubau gelernt. Genauso haben wir gelernt, irgendwie so, die Nutzungen sind voneinander getrennt. Ne? Und wenn ich jetzt, klar, jetzt sagen wir alles, wäre viel besser, man durchmischt es und das ist urban. Und dann, klar, dann hast du aber irgendwie einen Anlieferverkehr und oben drüber sollen Wohnungen sein und keine Ahnung, was da sonst noch irgendwie dazukommt. Und das passt ja auch regulatorisch alles noch nicht so richtig zusammen.
Ne? Genau das ist das Problem, aber auch da wieder die Frage stellen, wo kommen wir her? Ich meine, die alten Bebauungspläne, ich selbst bin Raumplanerin, all das ist ja alte Schule. Also wir haben halt irgendwann mal Bebauungspläne aufgestellt, da musste das alles schön Sortenreihen aufgeteilt werden und das musste die ideale Stadt darstellen. Aber irgendwie haben wir es verpasst, die Pläne mal ja grundlegend mit anzupassen und darüber nachzudenken, ob die Pläne von, weiß ich nicht, vor 30, 40 Jahren noch Bestand haben oder ob man die nicht mal ändern muss. Und wenn man sie dann ändern will, und ich weiß, dass das geht, haben wir halt die Herausforderung, dass das halt viel zu lange dauert. Also wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie kaufe und dann erstmal noch irgendwie 5 Jahre oder wenn es vielleicht ein bisschen besser läuft, ein bisschen kürzer auf einen Bebauungsplan oder auf Planungsrecht warten muss, dann ist es natürlich eine verdammt schwere Kiste, das hinzubekommen. Aber auch das ist wieder ein Fundamentsthema. Wir müssen uns halt auch da in der Regulatorik fragen, wie können wir die bebauten Städte, also ich meine, Bebauungspläne waren dafür, um zu bebauen. Jetzt ist Deutschland fertig bebaut. Das war der Spruch von, weiß ich nicht, vor 8, 9, 10 Jahren von Tim Sassen. Deutschland ist fertig bebaut und wenn, jetzt müssen wir halt anders denken. So, und darüber denkt aber keiner nach. Also wir tun ja immer so, das ist alles in Stein gemeißelt und das ist Gesetz. Aber ich sage auch immer, die waren halt hoffentlich damals nicht schlauer als wir. Also warum können wir das jetzt nicht ändern? Wir tun immer so, als wäre das nicht machbar. Vielleicht bin ich auch zu naiv, das zu glauben, aber wenn wir den Wandel wirklich hinkriegen würden, dann müssen wir das tun. Eine andere Chance haben wir nicht.
Das ist sicher auch eine Bequemlichkeit, die sich da eingeschlichen hat. Also wir merken das ja in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben jetzt zuletzt auch mit Rehab beispielsweise gesprochen, wo es unter anderem um das Thema Digitalisierung ging. Und ja, da merkt man einfach, dass das so der einfachere Weg ist. Und wie schnell aber doch auch andere Faktoren so eine Transformation bewegen können. Ne? Und die Corona-Pandemie ist da ja immer ein gern genutztes Beispiel, ja, wie es dann eben auch anders gehen kann. Und das trifft sich ja auch auf diesen Bereich hier zu.
Absolut, also in der Komfortzone verändert man sein Leben nicht und wir sind halt in vielen Themen noch viel zu sehr in der Komfortzone, aber auch da sage ich immer wieder gerne, change the running system, ne? Wir wissen, dass der Neubau jetzt gerade noch funktioniert, in Teilen zumindest, ich meine, es ist jetzt auch schwieriger geworden, aber es funktioniert noch, aber es wird es in Zukunft so nicht mehr geben, der Neubau wird ein absoluter Ausnahmefall sein und man wird sich in Zukunft nicht mehr fragen, so wow, du machst Bestand, sondern wow, du hast noch irgendwo einen Neubau hingekriegt wer das nicht erkennt, der wird in Zukunft wirklich Probleme haben. Und die es erkennen, sich da umstellen. Und auch die Städte, die das schaffen, diesen Wandel zu transformieren, das werden die Städte der Zukunft sein.
Ist das eigentlich, ich meine, man merkt dir das ja an, ne? Das ist ja das Thema, du hast es gesagt, du hast es von Anfang an, hast du in diesem Bereich gearbeitet und man merkt ja, dass du dafür auch brennst und Überzeugungstäterin ist. Musst du dich manchmal selber so ein bisschen bremsen oder hast du das Gefühl, du müsstest dich bremsen, um da nicht so Gegenreaktionen irgendwie hervorzurufen? Ne? Wir haben gerade gesagt, vieles dauert halt ein bisschen, bis sich das ändern lässt. Also ich glaube, ich stelle mir das so vor, die Gefahr ist wahrscheinlich groß, dass die Leute sagen so, ah ja, jetzt aber mal, nicht mal 2 Schritte mach mal 1 Schritt und nicht direkt 3 auf einmal.
Ach, witzig. Mir fällt dazu gerade ein, dass ich eine Rede gehalten habe, nachdem ich den ULI Award damals bekommen habe. Und da habe ich von einem Zeitungsartikel berichtet. Da war ich glaube 2001 war es, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da gab es zum ersten Mal einen Zeitungsartikel über mich als kleine Hockeyspielerin. Ah. Und da drunter stand dann die Titelzeile, ganz schön ehrgeizig dieses junge Hockeytalent, was sich in die Herzen der Eltern schießt. Und damals habe ich in der Rede dann weitergemacht, dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, dass ich mich nicht immer in die Herzen aller schießen werde, aber ich habe halt eine Pflicht mitzusprechen, wenn wir unsere Leistung bringen. Und wir wissen, dass es funktioniert und ich glaube, wir haben so viel Verantwortung als Immobilienbesitzer, als Branchenteilnehmer, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen müssen. Und als kleines Kind habe ich schon gelernt, dass man sich damit nicht in alle Herzen schlägt und ja, ich werde trotzdem weiterkämpfen und unermüdlich allen von dem Thema berichten und ja, lass mich da nicht unterkriegen. Also von daher, das habe ich, glaube ich, von der Pike auf lernen dürfen vom Hockey.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil wir haben ja schon über ein paar Sachen gesprochen, ne? Also wie du im Unternehmen an die Stelle gekommen bist, wo du jetzt bist. Du bist im Verband, hast den mit auf den Weg gebracht und bist da ganz vorne an der Spitze dabei. Dann gibt es diese Forbes 30 unter 30 Liste, ne? Wo du drin warst. Also du bist präsent und du treibst deine Themen und, ne, was wir gerade gesagt haben, da begegnet einem auch so ein bisschen Skepsis mal und da muss man mit umgehen können. Aber ich finde das ja auch total wichtig. Es braucht ja auch solche Role Models irgendwie, ne? Also die wachrütteln, vielleicht gerade in einer Branche, die so, ne, wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben, weil das hat immer funktioniert, ne? Da muss halt auch mal irgendwie ein bisschen Feuer rein dann irgendwie.
Da muss Feuer rein, aber ich merke auch mittlerweile immer viel mehr, dass halt auch alle ja hinter uns stehen und mit uns kämpfen und neben uns kämpfen, also noch nicht mal nur hinter uns, sondern mit uns an die Front gehen, weil so viele wirklich gewillt sind, was zu verändern und sich die Verantwortung da anzunehmen. Also ich bin da mit Sicherheit ja Vorreiter mittlerweile, ja. Das freut mich auch total, mache ich auch gerne. gerne weiter, ich ziehe da gerne alle mit, aber ich merke auch, wie viel Unterstützung wir schon von ganz, ganz vielen Seiten bekommen, was das Thema angeht, was Hilfestellungen angeht, im Verband, also das, der ist ja auch super angenommen worden, dafür bin ich auch super dankbar für alle, die uns da unterstützen und mit uns da an den richtigen Stellen ansetzen und dafür kämpfen, dass wir diesen Wandel halt hinkriegen.
Wie ist denn eigentlich das Thema Kreislaufwirtschaft? Ich meine, das ist ja, also wenn irgendwas zum Thema Bauen im Bestand passt, dann ist es ja eigentlich das. Wie guckst du auf das Thema? Wie könnt ihr das integrieren? Wo sind da Grenzen jetzt im Moment vielleicht auch noch?
Also bei mir ist immer ganz wichtig, dass man Kreislaufwirtschaft halt von ganz vorne an versteht. Und für mich fängt Kreislaufwirtschaft schon erstmal dabei an, dass wir erstmal das Bestehende erhalten. So, und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den wir erstmal verstehen müssen, dass wenn wir etwas behalten, was vielleicht nicht kreislauffähig ist, aber wenn wir es behalten, ja erstmal das Nachhaltigste ist, was wir tun können. Weil wenn wir uns irgendwas kaufen, was kreislauffähig ist, dann hilft uns das in der Zukunft, ja. Und wenn ich jetzt was Neues in mein Gebäude einbaue, in ein Bestandsgebäude, dann versuche ich das auch so kreislauffähig wie möglich zu tun. All das, was bisher auch schon möglich ist. Aber wir haben natürlich trotzdem die Herausforderung, dass wir erstmal das Bestehende erhalten müssen und das ist der Keypoint. Und dann müssen wir schauen, was können wir tatsächlich wiederverwenden. Das heißt, wir müssen ja schauen, welche Themen bauen wir eigentlich am meisten aus Gebäuden aus, wie können wir sie wieder einbauen. Das Thema, was wir mit Reunit bespielen, Trockenbauplatten, das meiste, was wir aus dem Gebäude rausnehmen, dann ohne zu schreddern, ohne irgendwie wieder zu verwenden, also klein zu häckseln, einfach bitte wiederverwenden tatsächlich, die gesamte Platte. Und danach recyceln wir erstmal das, was wir vielleicht auf einer Baustelle zurückbauen. Und wenn wir diese drei Punkte verstanden haben, das heißt erstmal das Bestehende zu erhalten, danach wieder zu verwenden und danach tatsächlich erst zu recyceln, dann kommt danach für mich erst das neue Produkt, was dann wirklich kreislaufwirtschaftlich auch funktioniert, Cradle to Cradle, was wir wieder ein- und wieder ausbauen können, etc. etc. Aber bis dahin, glaube ich, müssen wir erstmal mit dem, was auf der Welt schon da ist, arbeiten und das natürlich bestmöglich in den Kreislauf wieder hineinbekommen, aber doch erstmal im Idealfall so lassen, wie es ist, weil das kostet uns am wenigsten CO2, weil das ist schon in der Luft und das ist auch der entscheidende Punkt, den wir, glaube ich, in Deutschland noch verstehen müssen, dass wir halt ein CO2-Budget nur haben und das sind wie 100 Euro und wenn wir die 100 Euro heute ausgeben, dann sind die halt morgen weg. So, und dann haben wir halt kein Budget mehr und mit dem CO2 ist das genauso, aber trotzdem ist ja das, was wir uns vorher schon gekauft haben, noch da. So, das heißt, das Bestehende können wir erhalten und das ist dann das Beste, was wir tun können.
Ja, ist letztlich auch ein Qualitätsthema, ne? Also ich finde, das ist ja letztlich ein Qualitätsthema, ne? Also wenn ich jetzt was neu, ne, also du hast gerade von den Dingen gesprochen, die schon da sind, aber wenn ich jetzt was neu mache, dann lohnt es sich ja, in eine gute Qualität zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja dann auch höher, dass es länger genutzt werden kann, dass es eben nicht kaputt geht, dass ich eben, wenn ich es hier ausbaue, es woanders nochmal nutzen kann. Das werdet ihr ja ähnlich haben bei euren Themen, die ihr habt, Anna, ne?
Ja, absolut. Wobei ich auch sagen muss, das ist ein Thema, wo es uns ab und an so begegnet, dass dann eben das Thema Nachhaltigkeit und Qualität ganz hoch geschrieben wird oder ganz groß geschrieben wird. Und dass dann aber doch die Frage aufkommt, ja, Schalter und Steckdosen zum Beispiel sind dann ja irgendwo kleinere Bauteile, also einfach rein von der Baumasse, dass das dann so ein bisschen hinten rüberfällt, sag ich mal. Deswegen auch die Frage da an dich, Sarah, wie handhabt ihr das denn? Also zieht ihr da so eine gewisse Grenze oder wie tief geht ihr da ins Detail, bis wohin ihr alle Komponenten dann auch betrachtet?
Komplett ins Detail. Also wir gucken uns jeden Schalter, jeden Knüppel an, alles, was man so findet. Und in meinem Herzensprojekt in unserer Immobilie haben wir sogar tatsächlich über rote Dübel diskutiert, die im Pfeiler stecken. Also wir diskutieren über sehr, sehr kleine Themen. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man einfach auch mit den Mietern gemeinsam, und so machen wir es auch immer mit unseren Mietern, Schnittstellenlisten definiert und einfach sagt, hey, nach dem Rückbau der Fläche gucken wir uns einfach wirklich jedes Teil an und dann entscheiden wir nicht pauschal, alle Säulen sollen verkleidet werden oder alle sollen machen bleiben offen, sondern wir gucken uns jede einzelne Säule an und ihr entscheidet einfach, ist diese Säule so gut genug, dass sie für euch in der Optik so bleiben kann oder muss sie angepasst werden in der Optik? Und das halt über Schalter, über Fliesen, über alles Mögliche kann man das ja diskutieren. Ich meine, klar, auch in meinem alten Projekt hingen dann noch so mittlerweile dann gelbe Lamellen an den Fenstern. ja, da muss man dann nicht mehr drüber diskutieren, ob das dann jetzt noch sinnvoll ist. Da muss man dann vielleicht auch einfach mal den Zeit der Zeit erkennen und solche Dinge austauschen. Ja, das ist so. Aber wir versuchen da schon wirklich sehr ins Detail zu gehen.
Ja, also Hut ab, da merkt man ja auch wieder eure Ernsthaftigkeit dann, mit der ihr die ganze Sache angeht, wenn ihr da so tief ins Detail reingeht. Und auch sowas, was du jetzt gerade angesprochen hast mit den Lamellen zum Beispiel, da zeigt sich auch wieder ganz deutlich, dass Nachhaltigkeit ja auch mehr Facetten hat als rein diese ökologische Seite, ne? Also eben, wie besteht ein Design vielleicht auch über viele Jahre? Wir haben bei Jung zum Beispiel ein Schalterprogramm, das Programm LS990, was so unverändert in seiner Form seit 1968 besteht. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, sowas dann eben in Bestandsprojekten beispielsweise, wo du einfach keinen Unterschied siehst, ist das jetzt ein Schalterprogramm aus dem heutigen Jahr oder eben aus den vergangenen paar Jahren oder eben schon über viele Jahre jetzt im Bestand verbaut war und du es einfach weiterverwenden kannst.
Absolut, genau das ist das Thema. Manche Dinge können einfach nicht mehr transformiert werden, so realistisch muss man sein, aber es geht schon eine ganze Menge und das sieht man ja auch an Konkola, an tollen Beispielen, wie viel die ja auch aus Gebäuden noch wieder rausnehmen und dann wieder verkaufen für andere Projekte, und da geht schon eine ganze Menge.
Ich habe noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde. Wir haben ja eingangs gesagt, es gibt ja eine Sportkomponente in diesem Gespräch und in deinem Leben. Und was ich total spannend finde, wenn es um so Umnutzungsthemen geht und die Frage ist, was für eine Nutzung bringe ich in ein Gebäude rein? Wie ist diese Mischung? Jetzt sind wir, ne, wir sitzen jetzt hier in Köln, zeichnen auf, in einer Stadt, die, keine Ahnung, die hat viel zu wenig Angebot und Flächen für Sportvereine zum Beispiel, ne, für Angebote für Kinder, für Schulen und so weiter. Wäre das nicht was, wo Immobilien gerade bei solchen Umnutzungen eine ganz wichtige Rolle und auch eine Akzeptanz eigentlich übernehmen könnten? Ne? Also wenn ich zum Beispiel gucke, so was brauche ich denn einem sozialen, gesellschaftlichen Mehrwert, und das könnte zum Beispiel dann ja sowas sein wie, ich habe da vielleicht auch Flächen für Sportvereine drin. Ich denke immer, wenn wir drüber diskutieren, was eigentlich mit den Warenhäusern, was kommt da eigentlich rein, dann denkst du, das sind doch Riesenflächen, das kann doch nicht so schwer sein, da irgendwie mal einen schwingenden Boden für eine Turnhalle irgendwie reinzulegen oder sowas.
Ja. Also schwer ist das nicht, ist alles machbar. Die Frage ist immer nur, schaffen wir es halt in der Immobilienbranche wirklich den Bedarf der Menschen zu erkennen und dürfen wir auch städtisch dann halt soweit unterstützen? Also gerade was das Thema Schulen und Sportflächen und so weiter angeht, gibt es auch sehr, sehr viele Restriktionen leider. Darf nicht immer und überall sein, müssen die Kinder ja auch dann gesund und munter hinkommen und ist denn dann auch ÖPNV in der Nähe? Und das sind teilweise manchmal Dinge, die kann ich als Entwickler gar nicht beeinflussen. Ich kann nicht auf einmal eine Bahnhaltestelle vor der Tür planen. Ja. Bushaltestelle vielleicht, auch schwierig, aber machbar ist das alles. Und da muss halt Stadt und Entwickler und die Entwickler generell auch in einer Umgebung dann halt den Quartiersgedanken, den man halt früher bei einem reinen Bebauungsplan hatte, zu überlegen, aha, es gibt eine Kita und es gibt eine gewisse Durchmischung von allen Dingen, das muss man zu Ende denken. Und wenn man das dann zu Ende denkt, gemeinsam, dann ist sowas absolut möglich und dann schafft man auch in Immobilien solche Sportangebote oder Freizeitangebote oder sonst dergleichen. All das ist ja kein Hexenwerk. Also genauso wie du sagst, einen Sportboden reinzulegen, wenn wir die Deckenhöhen haben, machbar ist das. Die Frage ist halt nur, tragen es dann auch alle so mit.
Ja, und dann haben wir auch wieder so einen Punkt, auf den wir eigentlich kommen, auf den wir ganz oft in den Gesprächen kommen, dieses Gemeinsam, ne? Also gemeinsam Dinge sich zu überlegen und zu sagen, so, welchen Teil kann hier wer von uns irgendwie beitragen? Und dieses gemeinsame Verständnis.
Ja, die Herausforderung, also das ist ja das Thema, was ich gerade sagte, die Immobilienbranche hat halt davon gelebt, höher, schneller, weiter. So, und das ging nur, wenn man Einzelkämpfer war und am besten alle Stakes für sich behalten hat und nur wenig geteilt hat oder an den cleveren Stellen geteilt hat, sodass man dann wieder Synergien heben konnte. Und da jetzt plötzlich gemeinschaftlich in Summe zu denken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle an der Rendite vielleicht auch mal Abstriche zu machen, weil es aber der Menschheit, der Bevölkerung damit weiterhilft. Ich glaube, dahin müssen wir erstmal wieder kommen, dass wir halt Immobilien für Menschen bauen und nicht für die Investoren dahinter. Und dann ja, kann Gemeinschaft auch wieder funktionieren und dann können wir auch Städte gestalten.
Ich finde, da waren jetzt eigentlich so viele schöne Punkte dabei, so als Schlusswort sozusagen. Ich weiß gar nicht, was ich davon nochmal aufgreifen soll. Du hast gesagt, Gemeinschaft, es ist alles kein Hexenwerk, alles ist möglich, wir müssen einfach miteinander reden und ich finde, das ist eigentlich eine total schöne Zusammenfassung so zum Ende. Oder Markus, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, finde ich auch. Also bin ich rundweg zufrieden mit.
Sehr gut, ja.
Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns sehr über das Gespräch gefreut und wir freuen uns auch noch viel von dir zu hören.
Sehr, sehr gerne.
Dankeschön. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphäre im Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.